Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen an alle, die zu Hause den Livestream verfolgen. Ganz liebe Grüße an meine Eltern, die mir immer wieder schreiben, dass die gern zuhören. Und ich freue mich auch für jeden Einzelnen, den ich jetzt nicht jetzt in Erinnerung habe. Oder an alle erstmal einen lieben Gruß, die bei Impuls dabei waren. Ich sehe heute nicht so viele Jugendliche, aber ich hatte ja versprochen damals, als wir die drei Themen hatten. Es ging um die drei Fragen. Wer bist du? In dem Fall, wer bin ich? Wo bin ich und was erwartet mich? Das waren so die drei Fragen, die das ganze Wochenende abgerundet haben. Und es sind mit Sicherheit einige Sachen offen geblieben, weil die Bibel spricht zu diesen Fragen enorm viel. Aber das Letzte, was ich einfach versprochen hatte, war, dass wir uns damit beschäftigen, was erwartet mich im Himmel? Du denkst vielleicht, okay, ich bin jetzt kein Christ, habe damit mit dem Märchen vielleicht gar nichts zu tun. Mag sein, dann lade ich einfach nur ein, prüfe es einfach und vergleiche es mit dem, was du dir selber vorstellst. Denn dieser Bereich Himmel, das ist ein Begriff, den viele vielleicht für sich schon irgendwie gedeutet haben oder für sich erklärt haben. Einige vielleicht so, dass sie sagen, ich möchte da gar nicht hin, weil ich stelle mir das sehr kompliziert vor oder fiktiv. Wir haben bei Impuls abgeschlossen mit dem Bereich, was erwartet mich? Und dann ging es konkret darum, was erwartet dich, wenn du stirbst? Gibt es eine Auferstehung, gibt es keine und so weiter. Deswegen, ich will nicht alles wiederholen, das wird einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber heute steigen wir ein mit dem Begriff Himmel. Was erwartet mich als Christ im Himmel? Und bleib ruhig dran, auch wenn du nicht Christ bist, denn Gott hat sich was ausgedacht, was für jeden von uns das Ziel ist. Und Himmel ist ein Begriff, wenn ich ein Kind fragen würde, was ist Himmel oder ein Erwachsenen, ich bin sicher, es würden einige verschiedene Erklärungen kommen. Gibt es überhaupt einen Himmel? Wenn ich rausschaue, ich sehe die Wolken, das ist ein Himmel, ja, das ist eine Art Himmel, das ist der erste Himmel, den wir so kennen. Wer schon mal im Flugzeug geflogen ist, der durchschreitet die Wolkendecke und dann sieht er auf einmal einen anderen Himmel, das ist der Sternenhimmel. Gestern war Stern, klar, du konntest die Sterne sehen, das ist das Universum. Und was kommt danach? Gibt es den Himmel, wo Gott wohnt? Oder ist irgendwo ein Bereich, den wir einfach jetzt noch nicht sehen? Wie kann man sich das vorstellen? Viel wichtiger ist zu fragen, das, was du dir vorstellst unter Himmel, ist es das, was auch am Ende auf dich wartet? Und wir hatten bei Impuls ein Beispiel gehabt. Jeder war sich sicher, dass er ein Gehirn hat, aber keiner hat es bis jetzt gesehen, oder keiner hat sein eigenes Gehirn gesehen, oder? Vielleicht mal Röntgen mal gemacht oder sowas. Auch nicht. Also wie kannst du dir sicher sein, dass das, was du denkst, du hast ein Gehirn. Ich bin sicher, du hast eins, weil sonst wird alles nicht funktionieren. Das wissen wir aus der Biologie. Aber gesehen hat das ja niemand. Wie kannst du sicher sein, dass das, was da drinnen abspielt, dass es auch stimmt? Wir wissen, es gibt verschiedene Vorstellungen vom Himmel. Jeder, jede Religion, er erwartet irgendwo eine Erlösung, ein Ausbrechen aus dem jetzigen Zustand. Und du musst dir sicher sein, dass das, was du dir vorstellst, dass es auch am Ende eintrifft. Es wäre doch fatal, bei diesem wichtigen Thema das zu denken und am Ende bist du irgendwo und du merkst, vollkommen falsch abgebogen. Aber es wird dann endgültig sein. Und deswegen freue ich mich, dass die Bibel da ganz konkret Antworten gibt, auf die wir uns verlassen können. Ja, ich weiß, es ist der Glaube. Aber für mich ist der Glaube ein Fundament. Warum? Es ist nicht einfach, ich steige in einen Zug ein und hoffe, dass vorne ein Lokführer sitzt, sondern ich weiß, dass da ein Lokführer ist. Und das ist Glaube. Ich weiß, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Warum? Es ist historisch nachvollziehbar. Die Bibel enthält Prophetien, die konkret verfolgbar sind. Und mein Glaube beruht auf ein Fundament, nämlich auf Jesus Christus, der das, was er bezeugt hat, auch vorgelebt hat. Er war real. Und es ist erstaunlich, was mich immer wieder erstaunt, ist, dass selbst Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, wenn sie Leid erfahren oder wenn deren Kinder schwer krank sind oder wenn Kinder sterben, dass man den Kindern in dieser Leidphase vor dem Sterben doch einen Zustand vermittelt, wo man davon gar nicht überzeugt ist, zu sagen, es gibt einen besseren Ort, es wird alles vorbei sein. Sehr interessant. Warum? Weil gerade Kinder wissen, es muss was Besseres geben. Und wenn man schon mit Kindern gesprochen hat, die zu Hause nur Gewalt erleben, Kinder, die keine Liebe zu Hause gefunden haben. Meine Frau und ich haben das erlebt. Wir haben damals im Bärencamp, wo wir gewohnt haben, mit Kindern gesprochen. Die waren den ganzen Tag auf der Straße. Die wollten gar nicht nach Hause. Die sagten, meine Eltern sind gar nicht da. Wenn wir abends nach Hause kommen, vielleicht gibt es Essen, vielleicht auch nicht. Und ich bin sicher, dass gerade diese Kinder einen Ort erhoffen, wo es besser ist. Gott sei Dank kennt die Bibel diesen Ort und die beschreibt ihn sehr, sehr genau. Auf den letzten beiden Kapiteln wissen wir, was uns erwartet. Und das unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen. Das musst du genau zuhören. Der Buddhismus hat eine Erlösungsbeschreibung. Der Hinduismus, der Islam als große Weltreligion, das Judentum, alle anderen Abspaltungen des christlichen Glaubens, seien es die Zeugen Jehovas oder die Mormonen etc., sie alle glauben, dass es eine Erlösung gibt. In egal welcher Form, ob es ein Ort ist oder ein Zustand, aber jede Glaubensrichtung zeigt eine Perspektive auf. Und was mich gestern beim Studium ein bisschen erstaunt hat, oder eigentlich nicht erstaunt hat, weil es ist logisch, es ist unmöglich, die Ewigkeit hier festzumachen. Es gibt ein paar Bereiche, im Islam zum Beispiel, wenn du im sogenannten Heiligen Krieg stirbst oder auf der Pilgerreise, dann bist du sicher. Im Hinduismus kannst du dir gar nicht sicher sein. Es ist unmöglich zu sagen, dass du es schaffst. Bist du in einer niedrigen Lebensform geboren, du bist zum Beispiel arm, dann hast du das bekommen, was du im vorigen Leben gemacht hast. Und da auszubrechen ist enorm schwierig, denn es hilft dir keiner. Da musst du selber raus. Selbst bei den Zeugen Jehovas, die eigentlich sehr ähnlich verknüpft sind oder sich auf die Bibel berufen, aber doch zentrale gegensätzliche Aussagen zum Evangelium haben, nämlich du kannst auf einen oder unter anderem auf eigenem Wege durch Werke gerettet werden. Und wir kennen dieses Problem, oder? Also, wer hat schon mal von euch gelogen? Okay, wie viele Dinge musst du tun, um diese Lüge gut zu machen oder zu neutralisieren? Wie oft musst du die Wahrheit sprechen, dass die Lüge wieder weg ist? Das geht nicht. Und selbst wenn es gehen würde, dann wäre das deine eigene Definition, weil das sagt dir keiner. Jakob, du hast heute gelogen, versuch mal morgen zweimal die Wahrheit zu sagen, dann ist das Ding wieder. Es gibt diese Formel nicht, nirgendwo. Wir hoffen es. Viele Menschen hoffen es, durch das Gutes tun, dass da was rumkommt. Aber tatsächlich, wir wissen es nicht. Und unser eigenes Gewissen ist der größte Ankläger, dass wir es nicht schaffen. Gott sei Dank kennt die Bibel die Antwort. Und ich will das nicht sagen, dass wir einfach, oder es soll nicht arrogant rüberkommen. Nein, es ist Gottes Geschenk, dass er uns dein Wort gibt, die Bibel, in der wir Antworten finden. Und diese Antworten haben ein Fundament. Es ist kein blindes Vertrauen in irgendwas, sondern es ist ein Fundament, wenn Jesus Dinge beschreibt. Und es ist wichtig. Warum? Weil niemand in diesem Raum war jemals im Himmel. Niemand von uns. Oder? Und deshalb ist es wichtig, dass wir, egal wo du rumstöberst, egal wo du Informationen holst, über Himmel, wie auch immer du den Ort nennst, das Valhalla, das Paradies, das Nirvana, völlig egal. Du musst Dinge abgreifen, abschöpfen, auswerten, Annahmen nachgehen und am Ende hast du eine Antwort. Und hier ist die Bibel einzigartig. Du findest die Bestätigung jetzt, dass du recht hast. Das ist nicht Arroganz, das ist der Glaube. Du kannst die Heilsgewissheit, dass du sicher gerettet bist, hier auf der Erde empfangen von Gott. Und das ist der fundamentale Unterschied. Warum ist das so? Weil die Bibel prophetisch spricht. Und das werden wir gleich im Laufe der Predigt einfach genauer verfolgen. Im Islam wissen wir, dass sehr auch Dinge beschrieben werden, zum Beispiel, dass du das Paradies erwartest. Aber selbst Mohammed, der Gründer, er konnte nicht sicher sein, dass er errettet war. Diese Antwort hat mich sehr erstaunt, weil es so viele Menschen, ich glaube ein Drittel, die der Glaubensrichtung, der, ich sag mal, Ideologie nacheifern, ihr Glaubensführer weiß nicht, dass er gerettet ist. Das kann niemand wissen, sagt uns der Hadith, ob die guten Taten den schlechten überwiegen. Und das ist für mich kein Trost, sorry, aber wenn ich mich auf sowas verlasse, dann kannst du Pech haben am Ende. Das ist keine Hoffnung. Die Bibel gibt Vorhersagen, die Bibel gibt ganz konkrete Prophetien, auch im Alten Testament, die historisch belegbar sind, wo Jesus geboren wird, was Jesus macht, wo Jesus in Jerusalem einreitet. Dinge, die passiert sind, die man durch Ausgrabungen findet, Münzen, Städte, Tempelanlagen und so weiter, Chroniken, die decken sich mit dem, was tatsächlich beschrieben ist. Das heißt, du kannst ziemlich genau annehmen, dass zumindest das, was wir ausgraben, korrekt ist. Und wenn das stimmt, dann ist die Annahme eigentlich ziemlich groß, dass auch das, was passieren wird, eintrifft. Ich weiß, niemand kann die Zukunft vorhersehen, deswegen glaub nicht mir, sondern glaub der Bibel. Gerade bei dem Thema heute kann man sich vielen Spekulationen verirren, viel dazu fantasieren. Es ist auch nicht schlimm. Wir haben einen Verstand, auch wenn ich mein Gehirn selber nicht gesehen habe, aber ich habe eine kreative Ader, sagt meine Frau zumindest. Ich denke immer gerne ein bisschen weiter. Man verläuft sich schon mal, ja, aber was das Gute ist, dass Gott uns diesen Freiraum lässt. Er sagt sogar selber, prüft mich. In anderen Religionen wird verboten, das zu hinterfragen, was du als Kind eingetrichtert bekommst. Gott sei Dank ist in unserer Gemeinde Kinderstunde freiwillig, Sonntagsschule freiwillig. Aber auch an alle Leiter, ich möchte euch einfach appellieren, gebt den Kindern ein Vorbild, dass die Lust haben zu kommen. Wir zwingen niemanden, aber lebt so vor, dass die Lust haben, euch zuzuhören. Die Offenbarung ist ein Buch, das letzte Buch der Bibel. Und wir erfahren in den letzten zwei Kapiteln konkret, wo es um den Himmel geht oder um einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und auch da ist Jesus die zentrale Figur. Christian hat eine super Vorlage gegeben, Jesus, der vor Erschaffung der Welt schon da war. Und das ist genau das, worum es geht. Jesus war von Anfang an bei Gott. Jesus kam als Mensch auf diese Erde, er ist als Mensch gekreuzigt worden, er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist als Mensch in den Himmel gefahren. Und jetzt Augen oder Ohren auf, er kommt als Mensch wieder. Und dieses Argument, an diesem Punkt scheitern oder kannst du direkt alle Diskussionen mit allen Glaubensrichtungen einfach ablegen. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Der Islam bestreitet, dass Jesus überhaupt gekreuzigt worden ist. Diese Aussage ist historisch nicht haltbar. Deswegen kannst du in diesem Punkt das Ding komplett nach links drehen. Du brauchst dich gar nicht weiter beschäftigen. Jesus hat gelebt, Jesus war real. Im Judentum wird der Messias noch erwartet. Das sind drei große Weltreligionen, der Islam, das Judentum, das Christentum. Und alle anderen Glaubensrichtungen scheitern an der Person Jesu Christi. Und das ist für uns Christen enorm wichtig zu verstehen. Wenn Jesus gelebt hat, wenn er gekreuzigt worden ist, wenn er auferstanden ist, dann ist genau hier der Unterschied. Und dann werden sich auch alle vor Jesus verantworten, warum sie das nicht geglaubt haben. Es ist real gewesen, Leute. Jesus, der da ist, der da war und der da kommt. Im Alten Testament, Prophet Jesaja, circa 700 vor Christi, Jesaja 65, 17. Ich habe heute keine Präsentation, einmal aus Zeitgründen, auf der anderen Seite, macht euch selber Gedanken. Ich will kein Bild an der Wand schmeißen, keine Vorstellung, macht euch selber Gedanken, was die Bibel sagt. Jesaja 65, 17. Ich siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Wir reden von einem neuen Himmel, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Die alten werden nicht mehr in den Sinn kommen. Trost und Hoffnung. Trost, dass das Chaos, was wir, sobald wir aus der Tür rausgehen, dass wir es irgendwann nicht mehr sehen müssen. Aber diese Begriffe sind keine Fantasiebegriffe. Es ist interessant, oder? Es ist von einem Himmel die Rede und von einer Erde. Das sind Dinge, die wir kennen. Du guckst raus, du siehst den Himmel, du bist auf der Erde. Petrus greift dieses Versprechen auf, diese Verheißung damals im Alten Testament. Er sagt, 2. Petrus 3,13, wir, aber die Gemeinde, also die Gläubigen Jesu Christi, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir reden heute von Gerechtigkeit Umverteilung, dass jeder das gut hat, dass den Armen geholfen wird und so weiter und so fort. Wir werden es niemals erreichen. Warum? Weil in dem Menschen das Böse wohnt. Egal was du machst, du guckst, dass es am Ende dir gut geht, nicht dem anderen. Egal wie fromm du leben möchtest, du schaust in erster Linie auf dich. Als die Gemeinde gegründet worden ist, im ersten Jahrhundert, diese Gemeinden haben Jesus direkt schon erwartet. Für die war das so real, dass sie das erwartet haben. Nach 2000 Jahren Gemeindegeschichte geht dieser Wunsch irgendwie verloren. Das ist mein Eindruck, den ich manchmal habe, auch bei mir persönlich. Ich mache Pläne, wo ich dann nächstes Jahr bin oder übernächstes Jahr. Es ist nicht verkehrt, aber diese Pläne schließen nicht ein, dass Jesus unbedingt wiederkommt, sondern ich plane, dass ich andere Dinge zuerst mache. Ich hoffe, ihr versteht mich. Pläne sind gut. Eine Strategie ist wichtig, eine Ausrichtung ist enorm wichtig, dass du dein Leben nicht verschwendest. Dafür ist das richtig gut. Hab den Gedanken im Kopf, dass Jesus wiederkommt, so wie die erste Gemeinde. Er wird wiederkommen, das ist ein Versprechen. Und da wird Gerechtigkeit wohnen. Auf dieser Erde ist Frieden nicht möglich. Der Andreas hat einmal in seiner Predigt gesagt, der normale Zustand ist Krieg. Und er hat recht, der normale Zustand ist Krieg und Zerstörung. Was erwartest du? Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ich hatte schon angekündigt, die mit der Erde abschließt und eine neue Erde verheißt. Offenbarung 21, siehe, oder Johannes sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Zusammengefasst vielleicht, es gibt eine Schöpfung, das, wo wir jetzt leben, es gibt eine Vernichtung dieser Schöpfung und es gibt eine neue Schöpfung. Vielleicht ganz kurz, vielleicht einprägend, alte Schöpfung, Zerstörung, neue Schöpfung. Und das ist das Schöne an Gott, er flickt keinen Teppich, er flickt keinen Reifen, er macht es neu. Das ist das Schöne. Wenn wir als Eltern irgendwas reparieren, dann versuchen wir zu kitten, irgendwas zu fuschen, zu basteln. Gott macht es neu. Vielleicht denkst du, Offenbarung ist ein krasses Buch. Mir hat das Buch, selbst als ich nicht glaube ich war, am meisten gefallen. Warum? Weil es spannend ist, zugleich auch irgendwo auch schrecklich. Aber als Ungläubiger wollte ich wissen, ob das, was die Prediger vorhin erzählen, auch wirklich wahr ist. Denn wenn das stimmt, ist das schrecklich. Als Christ ist das nicht schrecklich, weil ich weiß, dass ich etwas erwarte, was nicht schrecklich ist. Ein Buch mit 7 Siegeln. Ich weiß nicht, wer von euch schon Offenbarung gelesen hat. Und es ist ein Buch, wo man vieles nicht versteht. Ich gebe euch recht, man versteht vieles nicht. Allerdings in den letzten 2 Kapiteln sehr gut verständlich. Sehr, sehr gut. Sie beschreiben eine Erlösung, sie beschreiben eine neue Zeit, sie beschreiben einen Zustand, den jeder Erwachsene montagmorgens gerne hätte. Keine Schule, keine Arbeit, kein Stress. Das Buch der Offenbarung gibt uns Christen eine Erlösung, eine Hoffnung. Und das Schöne ist, damit beginnt das Buch direkt, glückselig, glücklich, wer dieses Buch liest. Also wenn du im Leben wirklich Pech hast oder eine schlechte Karte, dann liest Offenbarung, denn dann bist du glücklich. Zumindest die letzten beiden Kapitel sagen ganz klar aus, was dich erwartet. Und vielleicht ein paar Fragen. Ich werde nicht alle Bereiche vielleicht beleuchten können, oder auch verstehe ich selber nicht alle, aber ein paar Bereiche einfach. Die Frage, warum braucht es einen neuen Himmel, eine neue Erde? Warum? Man kann das ganz einfach machen, weil die Erde aktuell durch und durch zerstört ist. Wir brauchen eine neue Erde. Das ist ziemlich einfach, aber die Bibel beschreibt das ganz genau. Alles, was wir heute erleben, ist die Folge von Sünde. Dass die Tierwelt kaputt geht, dass es so viel Fressen und Gefressen geben, ist nicht der Zustand, den Gott sich gedacht hat. Dass Menschen sich zerfleischen, dass Menschen um Ressourcen kämpfen, dass Menschen den Planeten zerstören, ist eine Folge von Sünde. Es ist Habgier, Egoismus. Aber am Ende bleibt es dabei, du und ich sind böse in unserem Herzen. Und das ist der Grund. Egal wie viel Zeit wir haben, egal wie viele Ideen du hast, die Menschen werden die Erde zerstören. Es kann von uns nicht besser werden. Aber letzter Punkt, warum Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, ist für mich der wichtigste Grund. Warum? Jesaja hat das gesagt. Gott hat das versprochen. Das ist der wichtigste Grund. Wenn Gott was verspricht, dann macht er das auch. Wir lesen im Alten Testament von Abraham, Isaac und Jakob. Das waren die Glaubensväter. Was haben die gemacht? Die wohnten in Zelten. Ich mag persönlich überhaupt kein Zelten. Ich hasse Zelten. Und für mich, also wenn ich damals gelebt hätte, ich wäre zurückgegangen. Abraham ist aber hinausgezogen und Gott hat ihm ein Versprechen gegeben. Pech nur, dass Adam dieses Versprechen nie gesehen hat. Er ist gestorben, da kam Isaac, hat das auch nicht gesehen. Da kam Jakob, hat das auch nicht gesehen. Die sind alle verstorben. Die Bibel schreibt das, ich fasse das mal gleich zusammen. Hebräer 11, da geht es um Abraham. Durch Glauben hielt er sich im Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnt in Zelten mit Isaac, mit Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und sie hätten dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren. Und hätten sie jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Ganz einfach erklärt, sie sind ausgezogen und wollten etwas erreichen, was Gott ihnen versprochen hat. Sie sind gestorben, haben es nicht erreicht. Und sie suchten nach einem besseren Ort, nach einer Stadt, die Gott gebaut hat. Das wussten sie, sie haben es verstanden, aber sie haben es auf der Erde nicht erreicht. Sie wussten, sie sind Gäste auf Erden. Sie sind Fremdlinge, sie warten auf eine bessere Stadt. Sie warten auf eine Stadt, wo sie nicht jeden Abend die Zelte abbauen müssen, woanders aufbauen müssen, wo sie auf eine Wiese schlafen, wo ihre Schafe hinkacken. Wir waren mit den Männern mal zelten, das war für mich ein Albtraum. Wir haben auf einer Wiese gepennt, die war schief, in Zelten, die waren zu klein, auf Köttel von Schafen. Albtraum, ich sag's euch. Und ich freue mich auf ein weiches, warmes Bett. Ein schwacher Vergleich auf eine Stadt, die Gott baut, aber Leute, wir müssen auf keine Kackwiese schlafen. Das hat, als ich von der Freizeit nach Hause kam, ich war so dankbar, dass ich ein Bett hatte. Und genauso haben Abraham, Isaac und Jakob genauso, so stelle ich mir das vor, sie wussten, Gott hat ihnen eine Stadt versprochen, wo dieses Leben der Nomaden ein Ende hat. Sie wussten es. Ich lese auf Offenbarung 21,1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel und sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Von Abraham nach Offenbarung ist eine lange Geschichte, tausende Jahre. Aber hier haben wir den Zustand, den Abraham erwartet hat, dass Gott eine Stadt baut, dass Gott persönlich da ist. Und jetzt ist der Moment, wo die Erde himmlisch wird. Wir hoffen, uns in den Himmel zu kommen. Und wenn du tot bist und du bist Christ, bist du bei Gott. Du bist in dem Himmel, den wir uns erhoffen oder dem wir uns das vorstellen. Aber es ist nicht der Zustand, den wir hier in der Offenbarung haben. Wenn Gott auf diese neue Erde kommt, dann ist die neue Erde ein himmlischer Ort. Warum? Weil Gott persönlich da ist. Die Zeit zwischen deinem Tod und dem, was dann noch kommt, da gibt es verschiedene Phasen, ich kann sie einfach nicht alle jetzt auf einmal erklären, das müsste ich dann mehrere Einheiten draus machen. Mir geht es darum, dass du weißt, was dich erwartet im Himmel, wenn Gott auf dieser Erde wohnt. Das ist der neue Himmel, die neue Erde. Und wenn Gott da ist, dann musst du nicht mehr weg. Es ist ein Wohnort, Gott ist da, er ist anwesend. Und du fragst dich vielleicht, wo sind die Toten jetzt? Wo ist Abraham jetzt? Wo ist Isaac? Wo ist Jakob? wie gesagt, ich werde dir jetzt nicht alles erklären können, aber diese Personen, die sind lebendiger denn je, darauf kannst du dich verlassen. Ich werde noch später wieder aufgreifen kurz. Aber diese Menschen, die schauen jetzt, was sie erwartet. Sie wissen, dass eine Stadt runterkommen wird. Wir werden es noch erleben. Gott sei Dank. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich glaube, diese Begriffe brauche ich gar nicht erklären. Jeder von uns weiß, was diese Begriffe beinhalten. Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Missbrauch, Betrug, Habgier, zusammengefasst Sünde. Und überall, wo diese Begriffe sind, ist Gott nicht anwesend. Und ich frage mich jetzt, wo ich jeden Tag irgendwo in so Nachrichten konfrontiert werde, auf den Tag, wo zum ersten Mal steht, Gott, wo bist du? Ich lese diese Frage noch nicht. Ich warte drauf, auf den Tag, wo die Frage steht, Gott, wo bist du? Und dann werde ich mich zurückerinnern an diesen Tag heute, wo kein Mensch das interessiert, wo Gott ist. Alle sind überzeugt, die schaffen selber Frieden, noch mehr Waffen schaffen Frieden, Umverteilung schafft Gerechtigkeit, alles menschliche Konzepte. Niemand fragt, wo Gott ist. Und diese Begriffe sind da, wo Gott nicht ist. Leid, Geschrei, Tod und Schmerz. Wenn Gott da ist, sind die Begriffe zu den Akten gelegt. Er wird abwischen deine und meine Tränen. Warum? Weil Gott da ist. Wo Gott ist, sind diese Begriffe nicht zu finden. Es ist eine Erlösung. Gott wohnt in dieser Stadt. Die Bibel nennt diese Stadt das neue Jerusalem. Jerusalem ist bekannt. Ich glaube, Becky, du warst in Jerusalem. Eine schöne Stadt. Eine schöne, umkämpfte Stadt. Auch heute aktuell. Warum? In dieser Stadt, glaube ich, gibt es drei verschiedene Zeit- oder Kalenderzonen. Der Islam hat seine eigene Zeitrichtung, das Judentum und das Christentum. Eine Stadt, ich war noch nie da, ich würde da gerne hin, aber ich weiß, ich werde da irgendwann hinkommen, auch wenn ich es irdisch nicht schaffe, in das neue Jerusalem. Und auf der Beerdigung von unserem Pastor haben wir das Lied gesungen, das neue Jerusalem. Und ich, wenn man so darüber nachdenkt, das ist eigentlich genial, dass Gott Dinge verwendet, die wir kennen. Das macht das Ganze greifbar. Und das Problem, was wir vielleicht haben, wir kennen diese jetzige Erde, diese jetzige Situationen, und in Verbindung mit Sünde, deswegen macht das uns ganz so ein bisschen vielleicht auch suspekt. Aber wenn wir ausblenden, die Sünde wird es nicht mehr geben, dann können wir uns schon vorstellen, was das für eine geniale Stadt sein muss. Ich werde gleich einen längeren Text lesen, der das ganz deutlich macht. Aber auch noch hier mal vielleicht ein Aspekt zum Islam. Jerusalem wird im Koran nicht einmal erwähnt. Der Begriff hier Jerusalem taucht dort nicht auf. Obwohl es die drittheiligste Stadt ist im Koran, taucht dieses Wort nicht auf. Du kannst dir selber einen Reim draus machen. Die Muslime haben am Anfang in Richtung Jerusalem gebetet, bis Mohammed irgendwann die Richtung geändert hat, auf Anweisung von Allah oder des Engels Gabriels. Und sie beten nicht mehr nach Jerusalem, sondern nach Mekka. Und du kannst wirklich neutral die Glaubensrichtungen beurteilen oder vergleichen. Wenn Gott spricht von einem neuen Jerusalem, dann ist diese Stadt so real, wie sie auch jetzt real ist. Sie ist der Mittelpunkt der neuen Welt hier auf der Erde. Offenbarung 21, 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren. Und er redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den 12 Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hat ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Er maß die Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und die Grundsteine der Mauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, der Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber auch hier wieder Begriffe, die wir aus der Juwelierszene kennen. Ich kann meiner Frau nicht einen kleinen Stein von diesen hier genannten kaufen, aber ich versuche so zu leben, dass meine Frau die gleiche Hoffnung hat wie ich, dass sie die Edelsteine alle im Himmel bekommt oder auch sieht. Und du als Frau genauso. Das sind Dinge, die kann man sich nicht vorstellen, ihr Lieben. 12.000 Stadien, für die Kinder unter uns ein Stadion kennen wir. Ein Stadion ist aus der griechischen, aus der Antike, es ist ein Längenmaß. Ein Stadion ist eine bestimmte Runde, ein Längenmaß. Und wenn man das umschreibt auf die heutige Größe, sind es ungefähr 2.300 Kilometer je Seite, Länge mal Breite. 2.300 Kilometer. Eine Stadt, die ist ein bisschen größer als Marienheide. Deutschland passt 15 Mal in diese Stadt. Jetzt hast du ungefähr eine Vorstellung. Die Mauern sind 72 Meter hoch. Das Schöne ist, in der Mauer sind Öffnungen, sind Tore, die sind nie verschlossen. Was mich am meisten berührt hat, die Grundsteine der Mauer sind die Namen der Apostel eingeschrieben. Jeder oder bis auf einen Apostel Jesu Christi sind alle gestorben aufgrund ihres Glaubens. Und Gott vergisst das nicht, die Namen sind reingeschrieben. Ist das nicht genial? Auf den Toren stehen Namen der 12 Stämme Israels. Und hier auch ein ganz großer Beweis, dass Gott mit Israel eine Geschichte schreibt. Das ist prophetisch angekündigt. Und Israel ist heute noch aktueller denn je zuvor. Und Gott schreibt mit Israel Geschichte. Und Israel ist ein prüfbares, eine Referenz oder ein Bezug zur Bibel. Du kannst es erleben vor deinem Auge. Auf der Weltkarte ist Israel. Das Fundament ist und bleibt Jesus. Alle, die auf Jesus bauen, der Eckstein des Fundaments ist Jesus Christus. Darauf ist die Stadt gebaut. Ist das nicht genial? Und vielleicht auch symbolisch weitergedacht, wenn du auf diesen Grundstein baust, auf die Lehre der Apostel der Jesu Christi, was wird dich erwarten? Bist du dabei in dieser Stadt? Und eine Stadt hat auch für mich enorme Aussagekraft. Eine Stadt bedeutet nicht, dass irgendwo zwei Kühe und ein Stall oder irgendwas. Jesus, der König, wird geboren in einem Stall, aber der Palast kommt noch. Und das hat eine Aussagekraft. Eine Stadt, ich möchte so gerne noch einige Städte in meinem Leben bereisen, weiß aber, dass das nicht möglich sein wird. Aber diese Stadt, die 15 Mal Deutschland als Geografie hat, um da einmal durchzugehen, brauche ich schon ein bisschen mehr Zeit. Klar, man kann sich das alles ein bisschen bildlich vorstellen. Ich weiß auch nicht tatsächlich, wie sich das wirklich anfühlen wird. Aber gut, dass ich als Christ träumen darf. Denn diese Stadt ist real. Es gibt diese Stadt. Früher dachte ich einfach, im Himmel wirst du einfach irgendwo ein bisschen rumschwirren. Ist auch schön gezeichnet. Da sitzt einer auf der Wolke, spielt Harfe. Boah, es gibt nichts Schlimmeres, als ganze Ewigkeit nur Harfe zu spielen. Und ich danke euch für die Rückmeldung bei WhatsApp. Und der eine schrieb, hoffentlich werde ich nicht so lange Harfe spielen. Hoffentlich nicht, dass man nur Harfe spielen kann. Und ich bin sicher, dass wir es nicht tun werden. Nicht als Sinne von Strafe, sondern es wäre langweilig. Und jeder, der auch schon mal eine richtig coole Stadt erlebt hat, der weiß, dass noch viel mehr dahinter ist. Architektur, Kultur, Essen, Erlebnis, Staunen, Berühren, alles, was du in einer Stadt erleben kannst, aber es wird keine Sünde mehr geben. Und das muss ein Erlebnis sein, was das Ganze so genial macht. Was wird deine Aufgabe sein? Ich lese weiter. Die Heidenvölker, ab Vers 24, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Egal wie du später aussehen wirst, diesen Zustand beschreibt die Bibel nicht explizit. Sie wird nicht sagen, dass du Mensch bist. Sie sagt auch nicht, dass du ein Nu-Geist bist. Sie sagt auch nicht, dass du 7 Arme hast oder 4 Flügel. Das lässt die Bibel offen. Aber was sie sagt, dass Völker in die Stadt reingehen werden und rausgehen werden. Und das hört sich für mich ziemlich echt an. Das hört sich für mich ziemlich lebhaft, plastisch an. Es gibt Völker, die wir in unserem Leben noch nie gesehen haben. Es gibt Völker, Sash und Carissa sind am Ende der Welt für mich persönlich in Indonesien, wo ich niemals sein werde. Es sei denn, Gott sagt ganz klar, Jakob, fahr da jetzt hin. Aber ich werde diese Völker in der Ewigkeit sehen. Völker gehen in die Stadt rein und raus. Was auch immer sie da reinbringen werden, es wird zur Verherrlichung Gottes dienen. Offenbarung 22, er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Vom Thron Gottes, mitten in dieser Stadt, geht ein Strom aus, eine Straße und da wachsen Bäume, eine Baumart. Ich stelle mir das als Baumart vor, so wie du heute Buche kennst oder Esche, Eiche, der Baum des Lebens, eine Art. Wir kennen diesen Baum aus dem Paradies, der Baum des Lebens. Er trägt 12-mal im Jahr Früchte. 12-mal im Jahr, was bedeutet 12-mal im Jahr? Dann gibt es ja Zeit. Für mich als Christ irgendwo befremdlich, weil ich will irgendwo hin, wo ich eigentlich mal zeitlos bin. Oder geht es dir genauso? Gleich ist der Gottesdienst vorbei, du musst morgen wieder zur Arbeit, dann wartest du auf das Wochenende. Es ist Zeit, wir sind getrieben von Zeitabfolgen. Aber die Bibel beschreibt es ganz plastisch, der Baum trägt 12-mal Frucht. Und sogar, dass die Blätter des Baumes zur Heilung der Völker dienen. Also gibt es da jetzt Schmerz? Gibt er jetzt Leid? Oder warum müssen diese Blätter zur Heilung dienen? Es ist natürlich Raum für eigene Gedanken und das ist auch gut so. Wir als Gemeinde, du und ich, wenn wir mit Jesus Christus in den Wolken entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt und du bist schon vorher gestorben, dann wirst du aus den Gräbern aufstehen und mit Jesus auf diese Erde kommen, in dieser Stadt. Und diese Stadt ist wie eine Braut und das ist ein krasser Vergleich. Was du hier in der Ehe erlebst, ist ein Geheimnis, das Paulus deutet auf Jesus und die Gemeinde. Diese Stadt ist die Vereinigung, das ist die Ehe. Das heißt, eine Gemeinde Gottes wird in dieser Stadt sein und wir werden herrschen. Die Völker, die da hin rein und rauskommen, die kommen aus der Zeit, die kurz unmittelbar davor ist. Das ist das tausendjährige Reich. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass wenn die Blätter zur Heilung dienen, das ist wie für uns als Gemeinde das Abendmahl, wo Jesus versprochen hat, wir werden das Abendmahl mit ihm feiern, wir werden uns erinnern, was das bedeutet hat, sein Tod und seine Auferstehung. Und deswegen ist meine Schlussfolgerung, dass die Menschen, die da rein und rausgehen, sind Menschen, die nach Jesu Wiederkunft da einen ausgehen. Für sie ist das, so ist meine persönliche Verständnis, dass die Heilung für sie auch ein Symbol ist oder ein Akt, wo sie sich verbinden mit dem, dass sie gerettet sind. Es wird nicht Wunden geben, es wird keine Verletzung geben, aber diese Heilung der Blätter, es ist ein Ritual oder ein Akt, der diesen Menschen zeigt, dass sie wirklich mit Jesus dabei sind. Sie werden von uns, von der Gemeinde verwaltet, regiert. Und das ist eine Aufgabe, die du und ich von Gott anvertraut bekommen, wenn wir hier treu sind, über Kleinigkeiten, wenn wir über große Dinge herrschen. Wie auch immer das ausschaut, herrschen bedeutet auch verwalten, regieren. Du kannst Dinge leiten, du kannst Dinge entscheiden. Ich kann mir das nicht im Einzelnen vorstellen. Und vielleicht hast du Angst, du willst keine Führungsaufgabe übernehmen. Ich möchte dir Mut machen. Diese Dinge sind keine Arbeit, kein Stress. Sie sind eine Belohnung. Und jeder, der schon mal Kinder hat, der weiß, dass Kindererziehen übelst anstrengend ist. Aber der weiß auch, dass zumindest einmal im Jahr, wenn Muttertag ist, dass es sich lohnt. Im Himmel wird es sich jeden Tag lohnen. Liebe Muttis, ich mache euch Hoffnung. Ihr zieht eure Kinder vielleicht auch und hofft, wenigstens diesen einen Tag vergisst er mich nicht. Aber Gott wird nichts vergessen. Und darauf freue ich mich am meisten, dass Gott persönlich sagt, die Werke folgen ihnen nach. Alles, was du jetzt investierst, investierst du in deine Ewigkeit. Erinnert euch dran, die Grundmauer. Und Johannes sieht die Stadt und er sieht seinen Namen eingeschrieben. Und er weiß, ey, egal was hier passiert, Gott baut auf mich. Es wird keinen Fluch mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Gott schreibt seinen Namen auf deine Stirn. Hört sich an wie ein Tattoo. Aber es hat noch mehr Aussagekraft. Wer von euch Kinder hat ein Trikot von Ronaldo? Von Messi? Lewandowski? Falschen Spieler, ne? Von Dortmund? Bitte? Jüngere Spieler, okay. Leon? Was, du hast eins von Dortmund? Macht dich der Name, das Trikot stolz? Genau, damit verbinden wir was. Und genauso kannst du dir das vorstellen, wenn du ein Trikot trägst, ein Abzeichen, egal was du verbindest damit, eine Auszeichnung. Genauso ist, wenn du den Namen Gottes auf der Stirn hast, dann bist du seins. Du trittst im Namen Gottes auf. Es verleiht dir Flügel, können wir sagen. Es verleiht dir eine Autorität. Es ist kein Makel. Es berechtigt dich, Dinge zu tun. Nämlich Gott hat dir diese Aufgabe gegeben. Die Völker, die Stämme sind, oder die Menschen, die da einen ausgehen, sind erkauft aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern, aus allen Nationen. Und über diese Menschen darfst du regieren. Es ist nichts Negatives, aber es ist das, was Gott dir verspricht, wenn du ihm treu bist. Es ist ein Geschenk, es ist eine Belohnung. Du darfst mitregieren. Du bist, dieser Punkt hat mir am meisten, oder meistens will ich nicht sagen, aber sehr viel deutlich gemacht. Hier auf dieser Welt bist du eine Nummer. Wenn du stirbst, bist du eine Nummer. Das Zeichen des Tieres, 666, egal wie auch immer das aussieht am Ende, es ist eine Zahl. Du bist nichts, du hast keine Persönlichkeit, du bist einfach im System eine Nummer. Und hier ist das Krasse, Gott schreibt seinen Namen auf deine Stirn. Ist das nicht genial? Du bist keine Nummer, er spricht dich mit einem Namen an. Und wir haben in der Bibel einige Verse, wo Gott darüber spricht, dass er alle Sterne mit Namen kennt. Und du kriegst einen persönlichen Namen auf deine Stirn. Du bist wer? Es gibt keine Nacht. Ich weiß nicht, ich schlafe gerne. Manchmal macht mir das ein bisschen Angst, weil es keine Nacht gibt, wo wir es ausruhen. Aber wir brauchen keine Ausruhenzeit. Warum? Weil du wirst den ganzen Tag, und Noah, hör gut zu, du wirst im Himmel keine Langeweile haben. Das ist das große Problem in unserer Familie, Langeweile. Und im Himmel werden wir keine Langeweile haben. Und liebe Eltern, wenn ihr nicht mehr wisst, was eure Kinder tun können, sagt ihnen, dass es im Himmel das Ende von Langeweile gibt. Hier wissen wir nicht, was wir tun sollen. Oder uns fehlt die Zeit, alles zu tun, da gibt es keine Langeweile. Im Himmel gibt es nur Leben. Wenn man sich ein bisschen tiefer reindenkt, was das bedeutet, Leben, du kannst Dinge erschaffen, du kannst Dinge hier auf der Erde schon, wir können Kinder zeugen. Also wenn man sich das mal überlegt, was das für ein Wunder ist, dass Gott uns teilhaben lässt an Schöpfung. Wir können in die Kinder investieren. Ob sie das machen, was wir wollen, ist eine ganz andere Sache. Aber die Verantwortung liegt an uns, an Eltern, das, was du kannst, reinzulegen. Wir werden im Himmel, da bin ich ziemlich sicher, kreativ sein. Warum? Du hast die ganze Ewigkeit Zeit. Hallo? Was willst du machen? Ich denke immer an das Spiel Minecraft. Wer spielt von euch Minecraft? Okay, ich frage mal die ältere Generation. Wer von euch hat Anno 1602 gespielt? Melden sich doch einige, okay? Das sind Spiele, die am meisten Bock machen. Warum? Weil die unendlich sind. Du kannst bauen, 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 bauen. Du kannst immer mehr erweitern. Das ist einfach kreativ. Und manchmal denke ich, warum erfinden Menschen diese Spiele? Warum? Weil es in denen reingelegt worden ist. Wir wollen irgendwas schaffen, was unendlich ist, was immer weitergeht. Alles, was zu Ende geht, ist langweilig. Wir brauchen was Neues. Und ich bin sicher, im Himmel werden wir sehr viele Dinge einfach entwickeln, bestaunen können, schaffen können. Ich weiß nicht, ob die Erde vielleicht irgendwo ein Ende hat oder ein Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber du wirst auf jeden Fall keine Hektik haben und keinen Stress. Und darauf freue ich mich am meisten, keinen Stress. Wirst du deinen Kumpel wiedersehen? Wirst du deinen Freund wiedersehen? Die Frage stellen sich viele Menschen. Und jetzt vor kurzem ist der Rapper Coolio gestorben und er lebt in Gangster's Paradise. Ihr kennt das Lied vielleicht, vielleicht auch die Älteren. Living in a Gangster's Paradise. Ein Paradox, oder? Gangster in einem Paradies. Und auch wenn Ungläubige sterben, Elvis, Michael Jackson, und man sieht immer, wir sehen uns wieder, oder die sind alle irgendwo vereint und machen Musik. Auch die Ungläubigen haben diese Gedanken. Man wird sich wiedersehen. Obwohl sie an sowas gar nicht glauben, aber in dem Fall ist das doch schon tröstlich zu wissen, man sieht die Stars. Ihr Lieben, lasst euch nicht täuschen. Die Bibel spricht von diesen Verstorbenen, wenn sie ohne Gott gestorben sind, dass der Wurm niemals stirbt, dass die Menschen ewig leiden. Und er gibt in der Bibel einige Aspekte darüber hinaus, dass das absolut real ist. In dem Beispiel vom reichen Mann und Lazarus, für viele vielleicht ein Gleichnis, aber für mich persönlich ist das eine reale Beschreibung, dass man wirklich Schmerz spürt, dass man Trennung spürt, dass man getrennt ist, dass die Entscheidung, die man hier trifft, Auswirkungen hat auf das Jenseits. Auch wenn es um das Totenreich geht, um die Vorstufe, die Menschen warten auf ihre endgültige Erlösung oder auf ihre endgültige Pein, aber sie wissen, dass es eine Entscheidung ist, die sie hier auf dieser Erde getroffen haben. Wirst du deinen Freund sehen? Die Frage stelle ich mir ganz persönlich. Wenn ich hier sterbe, werde ich meine Kinder dort sehen. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich weiß, was Jesus gesagt hat, Johannes 16, Vers 16. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Ich habe erst gedacht, vielleicht meint Jesus diese Stelle, wenn ihr mich nicht sehen werdet, ich bin tot, ja? Dann werdet ihr mich wieder sehen hier auf der Erde. Wenn man weiterliest, wird Jesus sagen, so habt ihr Traurigkeit, weil ich weg bin, aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Diese Freude von uns nehmen, das bezieht sich auf ein Zeitraum, wo das niemand mehr machen kann. Hier auf der Erde nimmt man sich Freude. Und an jedem Tag werden wir Jesus nichts mehr fragen. Und Jesus sagt auch, ich gehe zum Vater. Wir wissen aber, als Jesus auferstanden ist, sagt er, rühr mich nicht an, ich war noch nicht beim Vater. Das heißt, ich verstehe das ganz klar aus diesem Text, dass wir Jesus wiedersehen werden. Und das deckt sich auch mit dem, was in Korinther steht, wo es um das Abendmahl geht. Ich werde das Abendmahl feiern, wenn wir uns wiedersehen. Wir haben es heute gefeiert, ohne Jesus. Und wenn wir Jesus wiedersehen, wird er mit uns feiern. Als Jesus auferstanden ist, hat er noch die Nägelmale gehabt an seinen Händen. Ich weiß nicht, ob er die im Himmel auch noch hat. Keine Ahnung. Aber irgendwie werden wir Jesus erkennen. Zumindest wird das der sein, der uns das Abendmahl verteilt. Wir werden Freude haben, die niemand wegnehmen wird. Und das Schöne ist, wir werden keine Fragen mehr haben. Auch wenn ich manchmal denke, ich werde so viele Fragen stellen. Aber ich glaube, erstmal wird uns alles klar sein, warum alles passiert ist. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann haben wir einen Bezug zu diesem Leben, oder? Wir werden natürlich nicht an die alte Erde denken, an das, was wir erlebt haben, aber wir werden wissen, was das bedeutet, mit Jesus etwas zu feiern, was hier auf dieser Erde eine Bedeutung hat. Wir werden wissen, was es bedeutet, sein Leben zu geben. Wir werden einfach nur dankbar sein, wir werden nur staunen. Aber für mich persönlich weiß ich, ich werde Jesus erkennen. Und ich werde eine Verknüpfung haben zu dem jetzigen Leben, weil das Abendmahl eine Bedeutung hat. Wir erinnern uns an das, was Jesus gemacht hat. Vielleicht noch eine Stelle. Gott sagt, als die Sadduzäer zu ihm kamen, sagen, hör mal, Jesus, die glauben ja nicht an die Totenauferstehung. Jetzt ist hier ein Mann, der hat geheiratet. Jetzt stirbt der Mann und die Frau heiratet den Nächsten. Dann stirbt er auch, dann heiratet sie den Nächsten und so weiter, nach 7 Mal. Und was ist, Jesus sagt da, sagen die, wem wird die Frau im nächsten Leben gehören? Sie hat ja so viele Männer gehabt, und jetzt kommt das neue Leben, die Totenauferstehung, was wird passieren? Wem gehört sie jetzt? Und Jesus sagt, ihr irrt euch, denn ihr kennt die Schrift nicht und nicht die Kraft Gottes. Er sagt, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, nämlich, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Wenn man diese Antwort tiefer denkt, beruft sich Gott auf Abraham, Isaak und Jakob. Wenn sie tot wären, könnte er das nicht machen, weil er ist ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Er beruft sich aber auf Abraham, Isaak und Jakob und sagt, ich bin der Gott der Lebendigen. Diese drei Personen, zumindest diese drei, sind lebendiger als je zuvor. Und deshalb bin ich überzeugt, wenn Gott sich auf diese drei Menschen beruft, dann auch auf Mose, auf Aaron, die alle versammelt worden sind, Gott ruft sie beim Namen, sind alle bekannt. Diese Menschen werden wir sehen, da bin ich absolut von überzeugt. Denn Abraham wird das schauen, was er erträumt hat, was er gehofft hat. Und wenn Gott diese Menschen noch mit Namen nennt, dann hat das einen Bezug auf die Ewigkeit. Wir werden erkennbar sein. Zumindest dem Namen nach. Wir haben laut Bibel mehrere Namen, die wir bekommen. Deswegen kann ich nicht alles jetzt schon erklären oder verstehen. Aber es gibt Spekulationen und es gibt auch den Trost, dass wir Menschen wiedersehen, die wir hier verloren haben. Es gibt das Konzept Ehe nicht mehr, da müssen wir uns ganz klar verstehen. Ehe ist hier auf der Erde ein Symbol auf die Vereinigung mit der Gemeinde und Jesus Christus. Und Ehe wird auch keine Relevanz haben für die Gemeinde, denn wir sind mit Jesus Christus vereint. Wir sind da, wo wir sein wollen, und das ist der höchste Zustand. Aber ich freue mich trotzdem, dass Gott diesen Aspekt der Hoffnung gibt, dass wir Menschen aus dem Alten Testament, die jetzt darauf warten, da zu sein, dass er die immer noch mit Namen nennt. Und das macht das Ganze wirklich real. Und ich freue mich dann, wirklich Menschen zu treffen, von denen ich weiß, sie werden da sein. Es soll dir aber auch als Christ wirklich Mut machen, Menschen einzuladen, von denen du möchtest, dass sie dabei sind. Wir werden verwandelt werden, sagt 1. Korinther 15. Wir werden auch nicht wissen, wie wir aussehen werden. Wir wissen aber, dass unser natürlicher Leib überzogen wird mit einem neuen Leib, mit einer neuen Gestalt, und zwar der Leib seiner Herrlichkeit. So wie Jesus auferstanden ist, er konnte einfach durch Wände gehen. Er war auf einmal hier und er war auf einmal da. Und so stelle ich mir das vor. Denn wir sind in ihm. Wir werden seinen Leib der Herrlichkeit bekommen. Jesus kommt als Menschensohn wieder. Bedeutet, dass er als Menschensohn regiert im Himmel. Macht mich das Ganze noch so ein bisschen ein Stück weit realer, dass wir Jesus wirklich als den Menschen erkennen, der hier auf der Erde war. Wie gesagt, das sind Spekulationen. Ich werde auch nicht alles unterstreichen. Das ist mein, was ich daraus lese. Aber diese Sachen machen mir keine Angst. Warum? Es gibt keine Sünde, es ist Erfüllung, es ist Trost. Jesus hat den Menschen geschaffen und es war sehr gut. Wenn er eine neue Himmel schafft, eine neue Erde, dann ist dieser Mensch, den er erschaffen hat, der ist ja nicht per se schlecht. Durch die Sünde ist der Mensch schlecht geworden. Und warum mussten die Menschen dann aus den Gräbern aufstehen? Diese Frage hat mich lange beschäftigt. Warum müssen Menschen aus den Gräbern aufstehen? Weil Gott diesen Leib braucht, um dem Tod zu zeigen, dass er auch biologisch versagt hat. Er verwandelt unseren Körper, unsere Hülle. Und ich weiß auch nicht, wie kleine Kinder aussehen werden im Himmel, wenn sie als Babys gestorben sind. Was ist mit den Kindern, die abgetrieben worden sind? Was ist mit den Menschen, die verstümmelt worden sind? Was ist mit den Menschen, die ertrunken sind? Wie werden die aussehen als Alter, als junge Menschen, Mann oder Frau? Es gibt Dinge, die lässt die Bibel einfach offen. Aber was sein wird, dass wir verwandelt werden und einen Leib bekommen, der niemals stirbt. Du wirst niemals müde. Aber das wäre nur ein Teil der Wahrheit, wenn wir als Evangeliumsgemeinde nur das Schöne predigen. Und das hat Jesus auch nicht gemacht. Ich habe jetzt die Verse einfach ausgelassen. Aber diese Verse schreiben, wer nicht in diese Stadt kommt. Das sind Menschen, deren Name nicht im Buch des Lebens eingetragen ist. Menschen, die nicht wollten oder die sich nicht darunter vorstellen können oder gesagt haben, das ist nichts für mich, das ist alles fiktiv. Ich habe keinen Bock drauf. Ich will jetzt auf der Erde schön schnell leben. Und Gott trägt diesen Namen aus. Du wirst nicht dabei sein, wenn du es nicht möchtest. Und da ist Gott absolut gerecht. Wenn du es nicht möchtest, brauchst du es nicht. Er zwingt dich nicht. Gott sagt, dass in dieser Stadt niemals Feiglinge sein werden, Ungläubige, Kinderschänder, Mörder, Lügner, Totschläger, die Liste ist lang. Diese Menschen werden da nicht sein. Und das ist auch das ist gerecht. Warum soll Gott jemanden da reinlassen, der es gar nicht will, aber auch nicht geglaubt hat? Und deswegen ist Jesus als Mensch entscheidend. Wenn du hier auf der Erde Jesus als Mensch ablehnst, und das macht jede Glaubensrichtung, die Jesus nicht anerkennt, die lehnt ihn ab. Und deswegen wird er auch als Mensch kommen und als Mensch wirst du dich vor ihm verbeugen. Es ist eine Schande für denjenigen, der das erleben muss, denn dann wirst du gezwungen. Es ist befreiend für dich und mich, die wir das verstanden haben, die wir das Erlösungsgeschenk angenommen haben. Jesus, du bist der Retter, du starbst am Kreuz als Mensch. Er war ohne Sünde, der einzige Mensch, der keine Sünde gemacht hat. Und nur auf Jesus können wir uns berufen. Und Jesus rechtfertigt. Er sagt nicht, okay, es ist mir egal, was du gemacht hast, ich habe ein Opfer. Nein, sondern du glaubst an Jesus Christus, dass er deine Schuld persönlich am Kreuz bezahlt hat. Und er hing für dich, stellvertretend für dich. Und das macht das Ganze so kostbar. Und wir können es auf Jesus Christus berufen. Jesus Christus, ich glaube dich. Ich glaube dir, dass du meine Sünde bezahlt hast. Ich glaube dir. Und Jesus rechtfertigt uns. Ihm ist das nicht egal. Das sind Schmerzen, die er verspürt hat. Es sind Dinge, die uns im Abendmahl einfach nur erinnern lassen, aber niemand von uns weiß, was es bedeutet, einen Nagel durch den Körper getrieben zu bekommen. Und das Schöne ist, die Bibel zwingt dich nicht. Das ist das Schöne, du kannst wirklich alle Glaubensrichtungen prüfen. Gott empfiehlt es dir sogar, prüft es. Aber die Konsequenz ist, wenn du es ablehnst, dass du gemäß deinen Taten belohnt wirst. Und da ist Gott auch ziemlich fair. Du willst nach Taten belohnt werden, dann wirst du es auch. Das ist klar, vor dem letzten Thron, bevor der neue Himmel und die neue Erde kommen, gibt es diese Abrechnung. Und dann wird Gott auch dich die Zeit nehmen, ein Buch zu öffnen. Da sind alle deine Dinge, das und das hast du gemacht, dann und dann. Und dann wird eine saubere Bilanz gezogen und am Ende wirst du einfach das bekommen, was du gemacht hast. Und wenn ich jetzt den Kreis schließe und frage nochmal, wie viele Dinge musst du tun, um die schlechten auszugleichen? Dann kannst du mal für dich selber heute Abend eine Bilanz ziehen, wie oft du heute jemanden verletzt hast, beleidigt hast, gelogen hast, Dinge gemacht hast und wie oft du das Gute gemacht hast. Und nichts anderes lernen alle Religionen. Am Ende gibt es eine Abrechnung. Und das Traurige ist, die Menschen wissen nicht, ob es reicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als etwas zu machen, ohne zu wissen, was dabei rumkommt. Niemand auf dieser Erde macht irgendwas, ohne etwas zu erwarten. Ich gehe nicht zur Arbeit und denke, hoffentlich gibt es Geld. Das wäre traurig, wenn ich am Ende des Monats dann erfahre, du kriegst kein Geld. Ja, es gibt Situationen, aber es ist halt ein Konkurs oder Insolvenz. Aber nochmal, ich gehe nicht zur Arbeit ohne einen Vertrag, der mir das garantiert, oder? Ob der Chef das macht, ist eine Sache, wo er dann sich vor Gericht verantworten muss, wenn ich das einklage. Aber niemand von uns macht etwas und denkt, hoffentlich klappt es einfach. Wenn nicht, dann ist das so. Nein, wir rechnen uns aus, ob es sich lohnt, eine neue Stelle anzunehmen, ob das Geld reicht, ob das, was ich mache, eine Konsequenz hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal schwarz gefahren bist. Ich habe das damals schon gemacht. Du rechnest dir aus, ein Ticket kostet 2,80 Euro nach Gummersbach. Lohnt es sich? Schwarzfahren kostet 60 Euro. Du leicht rechnest das aus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sonntagmorgens, oder Gott, ich fahre zum Gottesdienst, ich kann auch schwarz fahren, weil ich mache ja eine gute Sache, ich fahre zur Kirche. Gott wird es ja belohnen. Nein, du rechnest es dir aus und wenn du Pech hast, dann sind deine Motive völlig egal, aber die Strafe bleibt, du wirst dafür bezahlen. Spiel nicht damit, denn warum? Die Entscheidung ist, die du jetzt auf der Erde triffst, ist entscheidend für das, was du in der Ewigkeit erleben wirst. Hier als Mensch triffst du Entscheidungen, die du mitnimmst für die Ewigkeit, sei es die Verdammnis oder sei es die Erlösung. Ich hoffe, diese paar Punkte die Gott uns hier einfach eröffnet, geben dir eine Perspektive, wo du sein möchtest und wo du auf keinen Fall sein möchtest. Aber noch viel wichtiger, wo Gott dich haben möchte. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du gewollt bist. Und wir haben als Christen Hoffnung, weil Gott uns das hier und jetzt verspricht. Du wirst bei mir sein und noch viel schöner, ich werde bei dir wohnen. Gott wird bei uns sein. Denk drüber nach. Ich lade dich ein, wir beten als Gemeinde jetzt. Und wenn du Fragen hast, du kannst uns gerne ansprechen. Wir haben noch gleich Kaffee-Kuchen-Zeit oder Kekse. Einfach nachdenken. Bleib zurück, wenn du Fragen hast, wir beten mit dir. Wir werden mit dir darüber reden. Ich persönlich werde dir nicht alle Fragen erklären. Gott möchte es tun. Gott möchte dir ewiges Leben schenken, dass du umkehrst. Wir stehen auf und ich bete.